Gottesdienst vom 4.11.2018. Diesmal mit unserem Pfarrer Uli Schieneis.
Herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Ich habe es gerade zum Uli gesagt, irgendwie seid ihr alle so weit weg mittlerweile, so wenn man hier in der Kirche dann mal hier vorne steht. Deswegen sehen vielleicht nicht alle, was ich jetzt in der Hand halte. Die vorderen vielleicht noch. Einen kleinen Dominostein. Ja, Domino, so ein Klassiker unter den Spielen bei den Familien. Es fehlt in keine Spielesammlung. Aber oft wird dieses Spiel Domino gar nicht so gespielt, wie es gespielt werden sollte, nämlich dass man immer den passenden Stein anlegt, sondern manchmal wird aus diesen kleinen Dominosteinen, die werden so aufgestellt, immer schön der Reihe nach, mit kleinem Abstand. Und da braucht man immer ziemlich viel Geduld, weil manchmal passiert es halt, dass dann irgendwie so ein Stein umfällt, bevor man eigentlich fertig ist mit dem Aufstellen. Ja, und dann ist die Enttäuschung da, aber meistens baut man weiter, fängt wieder von vorn an und bis die Reihe endlich fertig ist. Und dann freut man sich drauf, wenn man dann den ersten Stein antippen kann und dann kippt dieser Stein den nächsten an und so geht es fort. Bis zum Schluss und man freut sich, dass es dann klappt, wenn man die Steine richtig aufgestellt hat. Ja, Geduld braucht man für dieses Spiel oder für dieses Aufstellen der Dominosteine. Und Geduld braucht auch der Sämann in unserem heutigen Lesungstext, wenn er den Samen dann in die Erde gebracht hat. Wir singen das erste Lied. Entschuldigung, wir beten zuerst. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns einen neuen Sonntag geschenkt hast, an dem wir unter deinem Wort zusammenkommen, miteinander beten und dein Lob singen dürfen. Herr, du weißt, wie angefochten unser Glauben immer wieder ist. Manchmal verstehen wir die Wege nicht, die du uns führst. Wie oft sind wir verzagt über unseren Kleinglauben. In der Bibel, deinem Wort, sagst du uns aber an vielen Stellen zu, dass wir auch in aussichtslosen Lagen nicht zu verzweifeln brauchen. Lehre uns erkennen, dass wir gewiss sein können. Du lässt uns niemals allein. Herr, schenke es, dass wir dein Wort, das du uns auch in diesem Gottesdienst zusagst, nicht nur hören, sondern gib uns auch die Kraft und den Willen, danach zu handeln. Lass an unserem Verhalten gegenüber anderen deutlich werden, dass wir deine Jüngerinnen und Jünger sind. Amen.
Amen.
So, und jetzt singen wir das erste Lied von Gott. Kommt die Sekunde unter der Nummer 614.
Thank you. unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Ewiger, zu dir komme ich, kommen wir heute und denken an das Leben, das du ermöglichst. Und wir denken an die Kraft des Glaubens, durch den wir mitten im Leben deine Liebe erfahren und weitergeben können. In der Stille sagen wir dir, was uns davon abhält, unter dem Zeichen der Liebe und des Glaubens zu leben. Ewiger Gott, gnädiger, wir begehren deine wunderbare Gnade und bitten, nimm deinen Heiligen Geist nicht von uns. Erneuere die Freude an deinem Heil und schenke uns ein neues Herz. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen.
Ja, mit der Geduld ist es so eine Sache. Kinder sind meistens ungeduldig, weil sie endlich etwas hören oder sehen wollen von dem, auf das sie jetzt warten. Eine Zirkusvorstellung zum Beispiel. Was kommt da alles? Erwachsene sind meist geduldiger, weil sie oft schon wissen, was da kommt. Sie wissen meist, dass es so kommt, wie sie es erwarten. Entweder weil sie es kennen, zum Beispiel die Zirkusvorstellung, oder weil sie Vertrauen haben. Vertrauen aufgrund ihrer Erfahrung, dass es viele Male gut war, was da kam. Vertrauen aber auch, weil sie wissen, dass derjenige, der es für sie macht, gut für sie macht. Und so vertraut der Sämann mit Geduld im folgenden Gleichnis auf den Boden und das Wetter, die dafür sorgen, dass sein Samen aufgeht. Ich lese aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 4. Jesus erklärte weiter: Gottes Reich kann man vergleichen mit einem Bauern und der Saat, die auf sein Feld gesät hat, die er auf sein Feld gesät hat. Nach getaner Arbeit legt er sich schlafen, steht wieder auf und das Tag aus, Tag ein. Währenddessen wächst die Saat ohne sein Zutun heran. Ganz von selbst lässt die Erde die Frucht aufgehen. Zuerst kommt der Halm, dann die Ähre und schließlich als Frucht die Körner. Sobald aus der Saat das reife Getreide geworden ist, lässt der Bauer es abmähen, denn die Erntezeit ist da. Das Gleichnis vom Senfkorn. Womit sollen wir Gottes Reich noch vergleichen? Fragte Jesus dann. Welches Bild könnte euch helfen, es zu verstehen? Mit Gottes Reich ist es wie mit einem Senfkorn, das auf ein Feld gesät wird. Es ist zwar das kleinste von allen Samenkörnern. Wenn es aber in die Erde kommt, wächst es schnell heran und wird größer als die anderen Gartenpflanzen. Ja, es wird zu einem Strauch mit so ausladenden Zweigen, dass die Vögel in seinem Schatten ihre Nester bauen können. Jesus gebrauchte viele Gleichnisse dieser Art, um den Menschen Gottes Botschaft verständlich zu machen. In keiner seiner Predigten fehlten sie. Wenn er aber später mit seinen Jüngern allein war, erklärte er ihnen die Bedeutung. Lasst uns auf diese Worte antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens, das wir singen als Lied unter der Nummer 704.
Thank you.
die Liebe Gottes und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Unser Predigttext für diesen Sonntag steht im Epheserbrief, ein Brief des Apostel Paulus in Kapitel 4, die Verse 7 bis 11. Paulus schreibt: Jeder von uns hat den Anteil an der Gnade erhalten, so wie er ihm von Christus zugemessen wurde. Und er hat die einen dann als Apostel gegeben und andere als Propheten, er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer, damit sie die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten und so der Leib des Christus aufgebaut wird, mit dem Ziel, dass wir zum mündigen Christen heranreifen und in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Wir wissen, alles, was lebt, ist in einem gewissen Fluss. Es verändert sich, es reift. Man könnte auch sagen, dass was wirklich lebendig ist, wandelt sich beständig. Alles, was lebendig ist, wird sich entfalten. Widmen wir uns kurz einer Pflanze. Wir haben es im Gleichnis gehört. Jesus Christus spricht oft über das Getreide. Zum Beispiel sagt er einmal, wenn das Weizenkorn nicht stirbt, dann trägt es keine reiche Frucht. Getreide, die Pflanze. Getreide wird gesät. Eine ganze Langeweile sehen wir nichts davon, oder? Manchmal ist der Winterweizen, den man im Winter sät. Schau gerade unsere Brauersleute an. Und dann kommt die Schneedecke darüber und man sieht nichts. Und dann irgendwann im Frühjahr erkennt man ja, da ist ja schon das Gras. Dann beginnt das Wachstum, wir sehen die Pflanze. Und doch geschieht immer noch nicht viel. Erst nach einer Zeit, man braucht Geduld, schiebt diese grasähnliche Pflanze einen langen Halm in Richtung Sonne. Und dann wird das Getreide ausgebildet. Es ist aber immer noch nicht reif. Es braucht immer noch Zeit und Sonne und Wasser, damit der Ehrenstand richtig ausgebildet werden kann. Und dann ist die Zeit der Ernte. So ist es auch mit unserem Glaubensleben, mit unserem inneren geistlichen Leben. Da gibt es tatsächlich verschiedene Phasen. Und eine jede hat eine ganz besondere Herausforderung. Wenn also dein Glaube lebendig ist, wird er dich vielleicht schon morgen herausfordern, etwas zu hinterfragen, was bisher immer selbstverständlich war. Deine festen Gewohnheiten zu ändern. Wir Menschen, wir mögen das ja eigentlich gar nicht. Es fühlt sich etwas ungemütlich an, wenn die festen Eckpunkte, die bisher so klar greifbar waren, verschwinden und das, was da ist, möglicherweise weiter und heller ist als bisher. Am schwierigsten tun wir uns mit den Übergängen von der einen Phase zur anderen. Wenn wir auf die Phasen des Innenlebens, des Glaubens schauen, dann gibt es eben dort Zeiten, die besonders sensibel sind. Manche sagen tatsächlich, wenn ich durch das durchgegangen bin, dann bin ich fast wie ein neugeborener Mensch. Irgendwie hat sich viel verändert. Nun sind wir keine Pflanzen, sondern eben unser selbstbewusste Wesen. Deswegen macht es Sinn, die Phasen des Glaubens auch an die Entwicklung des Menschen anzulehnen. Es braucht aber bei den Pflanzen wie bei den Menschen viel, viel Zeit und Geduld. Und die schöne Nachricht ist, denke ich, für uns, dass Gott diese Geduld hat und diese Zeit hat. 40 Jahre reifen im Glauben sind für ihn nicht so eine lange Zeit. Gott hat auch das Vermögen, die Dominosteine so aneinander zu stellen, dass es nicht stockt. Er wird die Sachen nicht zu weit auseinanderstellen, damit der Impuls nicht ins Leere geht, sondern am Schluss, vielleicht kennen Sie diese großartigen Domino-Ereignisse, wird sich das Bild ergeben, das ganze Bild. Der Impuls zur Veränderung kommt von dem, der das Leben erschaffen hat. Ich möchte jetzt mit Ihnen ganz kurz die möglichen Schritte des Glaubens anschauen. Nicht, weil ich dann schon alles gesagt habe über die Phasen, nur um uns ein bisschen neugierig zu machen. Ja, aha, da steht noch was aus. Ich darf also noch mich in eine Suchbewegung hineinbegeben oder, da bin ich ja durchgegangen. Ja, stimmt. Oder, Mensch, auweia, da stecke ich ja immer noch fest. Bei uns Menschen ist es so, wenn wir klein sind, dann sind wir die Person, die der Körper ist. Ein kleines Kind macht so und ist verschwunden. Kinder bis 6 Jahre leben das ganz fröhlich. Mein Körper ist, wer ich bin. Ganz fröhlich und ungezwungen. Sie zeigen ihr Gesicht und rufen, hier bin ich. Sie verstecken sich und wissen, sie sind nicht mehr da. Das wichtigste Grundbedürfnis in dieser Zeit ist, gestillt zu werden, heranreifen zu können mit Essen, mit Nahrung, mit Sicherheit, Zuwendung und Liebe versorgt zu sein. Angewendet auf unsere Glaubensphase. Gott stillt. Gott wendet sich uns zu. Er schenkt uns Sicherheit in einer unsicheren Zeit. Also wir hier sind wirklich mit Sicherheit beschenkt. Manchmal ist es dann so, dass dann die Gefühle ganz im Vordergrund stehen. So wie ich mich fühle, so bin ich. Bin ich satt? Bin ich geliebt? Fühle ich mich sicher? Wenn wir das auf den Glauben übertragen, dann ist das sicherlich gut, wenn wir uns so fühlen. Aber wir schauen in die Schrift hinein und lesen dann von Paulus, der sich darüber ärgert, wie lange eine der Gemeinden, die er betreut hat, in diesem Babystadium festsitzt. Milch, schon wieder. Schwarzbrot könnte ich euch reichen. Etwas zum Beißen geben, zum Kauen, aber ihr verlangt immer noch, dass eure Grundbedürfnisse gestillt werden. Nach Sicherheit, nach Zuwendung. Kritisch ist es also, wenn diese Haltung sich auf Dauer stellt. Religion darf nicht das Nutella-Brot sein des Innenlebens. Oder der Kaffee am Morgen, der immer dastehen muss. Glaube darf nicht der Blockbuster am Abend sein, auf den wir warten. Und wenn der uns nicht gefällt, dann zappen wir weiter. Gottesdienst, der immer meine Bedürfnisse erfüllt und mir heimatliche Gefühle und Sicherheit schenkt, mag sein, dass das schön ist für eine gewisse Zeit, aber wir dürfen auch weiter wachsen. Denn der uns den Anfang gegeben hat, der hat es angetippt, es geht weiter. Phase 2. Als Menschen sagen wir da manchmal, mein äußeres Verhalten ist, wer ich bin. Was werden die Nachbarn bloß denken? Oh Mann, ich kann doch meine Wäsche draußen nicht aufhängen, wenn das gesehen wird. Außerdem möchte ich meine persönlichen Schattenseiten auch nicht öffentlich zeigen. Ich baue also ein akzeptables, gesellschaftskonformes Bild von mir auf. Und manchmal gelingt es mir sogar, diesem Bild, das ich aufgebaut habe, sogar mir selber zu glauben. Die anderen sind dann meistens das Problem, aber mein Verhalten ist clean, sauber, regelkonform. Jesus kritisiert solchen Glauben, der in dieser Phase sich nicht weiter bewegen will. Er sagt einmal, habt Acht vor denen, die nur auf das Äußere achten, die eine Scheinwelt aufbauen und das nicht sind, was sie vorgeben zu sein. Er sagt einmal, habt Acht vor denen, die sich öffentlich in den Tempel stellen und ihre Hände im Gebet heben. Sie sind wie ein getünchtes Grab. Das heißt wohl, sie sind viel Schein und es ist nicht viel dahinter, wenig sein. Schlimm ist, dass ein Großteil der religiös aktiven Menschen hier festsitzt. Äußerer Schein, wenig sein. Aber Gott sei Dank tippt Gott uns an und schenkt uns das Wachstum in die nächste Phase. Da wenden wir uns dann endlich unserem Innenleben zu. Wir suchen nach Inspiration, nach Erfüllung. Wir entwickeln die Fähigkeit, uns selbst gut zu beobachten, kommen uns manchmal sogar selbst auf die Schliche. Jesus war es sehr wichtig, dass Menschen es wagen, diesen Entwicklungsschritt des Glaubens zu gehen. In der Bergpredigt heißt es, nicht was du äußerlich tust, ist ein Problem, sondern was in dir herrscht. Das ist es, worauf du hinschauen musst. Ein Beispiel, Jesus sagt einmal in der Bergpredigt, wer auch nur in seinem Herzen einem anderen Menschen begehrlich nachschaut, hat die Beziehung mit seinem Lebensgefährten schon gebrochen. Was ist innen? Und in dieser Phase, in die wir hineinkommen dürfen, entdecken wir unser Innenleben und lassen das äußere Spiel sein, wissen, das ist nur, vielleicht manchmal nur der Schein, was ist wirklich los hier innen. Diese Reifungsphase des Glaubens ist enorm wichtig. Und sehr, sehr spannend und auch erfüllend. Man kann dort viel entdecken und viel erleben. Da fragt man sich manchmal, kann da noch was kommen? Ja, der am Anfang uns angetippt hat, der wird auch dafür sorgen, dass der nächste Stein fällt. Dazu braucht man dann aber außer Geduld und warten können auch Mut. Denn bisher hat man vielleicht seine Seelenlandschaft erkundet, die Gaben erkannt, seinen persönlichen Zugangsweg zu Gott gefunden, sich in vielen Seminaren bereichern lassen. Und dann plötzlich schüttelt einen die Frage, was ist eigentlich wirklich los? Manchmal geraten wir in so eine heilige Unruhe, eine unklare Unzufriedenheit. Eine ganz diffuse Beklemmung, manchmal auch eine nicht enden wollende geistliche, spirituelle Dürre. Plötzlich spricht einen kein Bibelvers mehr an. Die schönen Zeitschriften, Aufatmen und so weiter, sie bleiben in der Ecke. Das Abo läuft weiter, es sammelt sich bei mir zumindest, sammeln sich die Hefte, aber gelesen, die Bilder vielleicht noch anschauen. Die bisherigen Wege, um sich geistlich zu Hause und aufgehoben zu fühlen, sind plötzlich nicht mehr so leicht gangbar. Im äußeren Leben, in unserem ganz normalen alltäglichen Werden, im Heranreifen, ist es vielleicht dann die Midlife-Crisis. Und dann greifen wir manchmal auf die Phase 1 zurück. Ich kümmere mich jetzt wieder um meine Versorgung, jetzt esse ich aber diätisch und ökologisch bewusst. Außerdem ist mir die Umgebung sehr wichtig, in der ich lebe. Also ja, sicher fühle ich mich schon, aber ich könnte das noch erweitern in Richtung, ich bräuchte vielleicht noch das und jenes. Und Luxus und Lebenskomfort wird ausgedehnt. Und auch in der Liebe, in unserer Sehnsucht nach Zuwendung und Liebe, strecken wir uns plötzlich nochmal neu aus. Das bisher gute Beziehungsnetz, in dem wir stecken, ist plötzlich vielleicht nicht mehr so geschmackvoll, wie wir es empfinden, und wir strecken uns nach neuen Beziehungen aus. Die Reaktion im Innenleben, hier innen drin, ist in dieser Phase oft ganz ähnlich. Da muss dann etwas Neues her, eine neue Gemeinde manchmal, vielleicht eine neue Zeitschrift, vielleicht ein neues prophetisches Wort. Die dogmatische Absicherung wird verstärkt und ausgebaut. Lehrmeinungen sind wichtiger als die Taten. Aber ach, eine Frage lässt uns nicht in Ruhe in dieser Phase. Bin ich denn schon das geworden, was Gott in mich am Anfang hineingelegt hat? Ist das, was Gottes Wort Seele nennt, in meinem Leben wirklich der Kristallisationspunkt meines Lebens? Oder anders gesagt, wie nahe lebe ich denn am Plan Gottes für mein Leben? Oder bin ich denn auf der Spur, die mich zu meiner Bestimmung bringt? Phase 5 kommt. Es kommt tatsächlich eine Phase, begleitet vielleicht von körperlichen Einschränkungen, von Krankheit, von Behinderung, von Kraftlosigkeit. Und plötzlich muss man sich nicht mehr mit dem Aufstieg beschäftigen, sondern mit den immer weniger werdenden Kräften, mit den Einschränkungen. Man beschäftigt sich mit dem Abstieg. Äußerlich ist es die Zeitphase des Alterns oder auch vielleicht eine Phase der Behinderung, ein Einschnitt, eine Krankheit, die kann einen dort hineinbewegen. Und in dieser Zeit, in dieser besonderen Phase, die uns nahe heranbringt an die Ernte, in dieser ganz besonderen Zeit wird Gott ganz besonders persönlich nochmal neu real. Vielleicht anders als vorher. Im Bild Jesu ist es die Erntezeit. Das wirkt vielleicht manchmal bedrohlich, wir sehen da den Schnitter, aber eigentlich ist das ein Fest. Ich bleibe noch in deinem Bild. Wenn dann alle Dominosteine gefallen sind und sich etwas ganz anderes zeigt, ein schönes Bild. Gott holt zu sich zurück, was seines war von Anfang an. Und tatsächlich, wenn wir auf die Pflanze schauen, es ist mehr geworden, als es am Anfang war. Was für eine Freude für den, der am Anfang uns ins Leben gesetzt hat. Da ist mehr herausgekommen. Konnte ich mir nur in meinen kühnsten Träumen wünschen, dass aus diesem Leben so etwas Schönes wird, so viel gute Dinge, Frucht in andere Menschenleben hineinfließt. In dieser letzten Phase lernen wir zu hoffen, können gut warten, beten und lernen, still zu sein, weil wir uns jetzt den lebendigen und lebensschaffenden Händen Gottes wirklich überlassen. Jesu Passionserfahrung endet mit der Aussage, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Da wurde Gott für Jesus Christus ganz persönlich noch einmal ganz, ganz real. Es ist viel passiert gewesen, aber es ging hier auch um sein Weiterleben. Wohin geht mein Geist, wenn ich jetzt hier sterbe? Gut, Gott, ich lege ihn in deine Hände, denn du bist ganz real für mich. Und ohne dich gibt es kein Weiter mehr für mich. Jetzt trete ich aus diesen Phasen zurück. Wir haben sie kurz an uns vorbeistreichen lassen. Wozu eigentlich? Um deutlich zu machen, wie sehr unser Glaube Wandlungen durchläuft, sich häutet, sich entfaltet. Und weil dem so ist, gilt für uns, bleib offen, bleib in einer Suchbewegung und helft einander, mündige, reife Christen zu werden, die Christus in diese Welt tragen, in all seiner Fülle. Wir sollen uns nicht gegenseitig im Weg stehen. Und wir sollen auch darauf achten und Bescheid wissen, dass nicht jeder in dieser Gemeinde in genau der gleichen Phase ist wie ich auch, sondern vielleicht schon einen Schritt weiter oder woanders steht. Aber trotzdem hat Gott doch ihn angeschupft. Ich muss nicht darüber urteilen, wo er steht oder wo ich meine, dass man stehen sollte. Vielmehr können wir uns anreizen, gegenseitig anreizen, den nächsten Schritt zu wagen. Denn jeden Schritt und jeden Tritt geht der Heiland mit. Amen.
Thank you. unser Herr Jesus Christus in der Nacht, da er verraten hat. Da nahm er das Brot, dankte Gott und er brach es, gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Und nach dem Mahl nahm er den Kelch des Heils und bedankte Gott. Und er gab ihnen den und sprach: Nehmt und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund Gottes in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung dessen. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Wir beten: Gott, wir bitten dich, erfülle uns mit deinem Geist, wecke in uns Hoffnung, Vertrauen, warten können und Geduld. Und wenn wir dieses Brot essen, lass uns erfahren, dass Christus das Brot des Lebens ist und all unser Verlangen stillt. Und wenn wir diesen Wein trinken, lass uns erfahren, Ewiger, dass Christus unsere Freude ist und unsere Zuversicht stärkt. Wir trinken von diesem Gewächs des Weinstocks bis an diesen Tag, an dem er, der Ewige, der Christus, von Neuem mit uns in seinem Reich davon trinken wird. Wir beten: Vater
unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen.
Christus spricht. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan. So geht und lebt unter der Gnade des Herrn Jesus Christus.
lassen.
Thank you.
Ich darf da noch einiges weitergeben. Die Einlagen der vergangenen Woche ergaben einen Gesamtbetrag von 522,90 €. Der Herr segne die Geber und die richtige Verwendung der Gaben. Die heutige Kollekte ist für den Kindergottesdienst in Bayern bestimmt. Und die Missionsgaben sind im November für Hilfe für Liberia. Dann gilt herzliche Einladung zum nächsten Gottesdienst am Sonntag, den 11.11. um 10 Uhr der Gottesdienst mit Abendmahl und Vorstellung der Konfirmanden in Buxheim. Dann wird wieder um Kuchenspenden gebeten für den Adventsbasar und dazu liegt dann wie immer am Ausgang hinten eine Liste aus. Dann noch Hinweise für Veranstaltungen in der übernächsten Woche. Am Donnerstag, den 15.11. ist der Seniorennachmittag um 14 Uhr im Gemeindehaus. Und am Tag später, am Freitag, den 16.11., findet der GPS-Gottesdienst um 20 Uhr statt. Wieder einen Tag später, am Samstag, den 17. November, ist Kinotag mit drei verschiedenen Vorstellungen. Die Uhrzeiten für die Vorführungen, Filmvorführungen, können Sie dem Gemeindebrief entnehmen. Möchte sonst noch jemand etwas bekannt geben? Gerhard?
Ich habe vom Uli den Auftrag bekommen, mich kurz zu fassen. Ich will das natürlich auch machen. Ich bringe Nachrichten von Mewaiki. Mewaiki, dieser Verein ist ja auch bei uns in der Gemeinde bekannt. Lauter. Abkürzung für Memminger und Unterallgäuer helfen Waisenkindern am Kilimandscharo. Und da habe ich jetzt kürzlich eine E-Mail bekommen, das möchte ich gerne weitergeben. Liebe Mewaiki-Freunde, Paten und Förderer, man kann also über eine Patenschaft, über Spenden oder über Aktionen mithelfen. Und eine besondere Aktion läuft momentan in Memmingen über die Firma Rommler, also Bäckerei und Konditorei. Und da heißt es jetzt, mit der Aktion Ihr Brot zählt, möchte die Bäckerei Brommler Mewaiki unterstützen. In den nächsten Wochen möchten wir für Mewaiki 2500 Brote backen und an unsere Kunden in den Filialen abgeben. Zusätzlich mit weiteren 2500 Herzbroten, Herzbrote deshalb, weil das Herz das Symbol der Mewaiki-Aktion ist, wollen wir Kirchengemeinden, Vereine oder interessierte Gruppen kostenlos versorgen, informiert Christian Brommler, Juniorchef. Die einzige Auflage an diese Organisationen ist der Mindestpreis von 4 Euro pro Brot und die Weiterleitung des Verkaufserlöses auf das bekannte Mewaiki-Konto. Die Firma Brommler verzichtet also auf ihre Erlöse und leitet das Ganze weiter an Mewaiki, eine bestimmt sehr spürbare Unterstützung. Mit dieser Aktion will die Bäckerei Brommler finanzielle Hilfe geben, aber auch das Waisenprojekt bekannt machen, ins Bewusstsein bringen und neu zu sensibilisieren. Und das wäre schön, wenn wir auf die Art unseren Beitrag mit dazu leisten könnten. Dankeschön.
Der dreieinige Gott. Wo bist du gleich?
Danke. Bin ich zu langsam aufgestanden? Tut mir leid, Heiko. Am 21.10. haben Sie gewählt. Gewählt wurden, ich lese in alphabetischer Reihenfolge, Andreas Anders, Güttler Stefan, Nissel Heiko, Falzer Sandra und Wieblis Hauser Walter. Innerhalb von einer Frist, von einer Woche, können Sie beim vorsitzenden Mitglied des Vertrauensausschusses, in unserem Fall bin das ich, diese Wahl anfechten. Ansonsten sind diese 5 gewählt. Wir werden dann noch eine Person mit dazu berufen. sind dann schon ein bisschen am Sortieren. Vielleicht kommt jemand auf Sie zu. Diese Person wird vom Kirchenvorstand berufen und in den Kirchenvorstand damit aufgenommen. Wie gesagt, eine Woche Frist zur Wahlanfechtung. Ich lese noch einmal die Namen. Anders Andreas, Güttler Stefan, Nissel Heiko, Pfalzer Sandra, Wieblishauser Walter. Dankeschön, dass ihr euch bereit erklärt habt, auch für die Wahl zur Verfügung standet. Auch danke an diejenigen, die jetzt nicht direkt gewählt wurden. Aber wir sind dankbar, wenn wir hin und wieder auch auf eure Schultern dann zukommen können und Lasten bei euch dann auch abladen dürfen. Herzlichen Dank für eure Bereitschaft. Der dreieinige Gott segne diese Gemeinde und alle ihre Glieder nach dem Reichtum seiner Gnade. Lasst uns beten. Ewiger, du bist der Anfang und du bist der Vollender des Lebens und des Glaubens. Wir danken dir dafür. Wir danken dir, Jesus Christus, dass du derjenige bist, der mitgeht, jeden Schritt und jeden Tritt durch die verschiedenen Phasen unseres Lebens, auch unseres Innenlebens, unseres Glaubens uns begleitest. Wir danken dir für diese lebendige Kraft des Wachsens und wir danken dir, dass ein Fest aussteht, eine Erntezeit kommt. Wir danken dir für die Freude, die jetzt uns lockt, in dein Reich mit einzuziehen. Und wir beten für die Menschen, die fernstehen, sich selber vielleicht im Wege stehen oder dir fernstehen. Wir beten für sie, dass sie zur Ruhe kommen über ihr Leben und dich finden. Und wir denken an diejenigen, die jetzt leiden und die es schwer haben. Hier in unserer Gemeinde, an diejenigen, die uns auf dem Herzen liegen. Und wenn wir hinausschauen, es gibt so vieles, was schwer ist in dieser Welt. Herr, wir brauchen dich, die Menschen brauchen dich, deine Liebe, deine Zuwendung, deine Wahrheit. Wir denken an die Politiker, die jetzt gewählt sind und sich zusammenraufen dürfen und müssen. Wir bitten dich, segne sie und lass sie zum Segen werden für die Menschen in diesem Land und für die Menschen, die in dieses Land kommen. Wir danken dir, dir Ewiger, dass du deine Arme nach uns ausstreckst, dass du offen bist und uns zugewandt. Wir danken dir, dass du die Welt in diese liebenden Arme hineinziehen willst, alle Menschen umgreifen willst und sie in dein Reich hineinbringen willst. Amen. Wir singen noch ein Lied.
empfangt den Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen. Amen.